Meine Hauptmotivation war, dass ich zu der damaligen Zeit gesehen habe, dass eigentlich die Gesellschaft ökologisch und sozial in die falsche Richtung geht.
Dass es nicht nur den Weg gibt, 40 Stunden Arbeit in der Woche, wo ich ableisten muss und dann habe ich mein Brot und kann in mein Leben zurückgehen, sondern dass es halt auch Gemeinschaftsgedanken gibt, dass es Nachhaltigkeitsgedanken gibt.
Also am Anfang war dieser Gedanke, dass das sogar von dieser Initiative zum Teil ehrenamtlich betrieben wird. Das heißt, dass sich hier die Einwohner selber engagieren und dort eben entsprechende Zeiten abdecken.
Drei Stimmen, drei Projekte, drei Orte, die rund 300 Kilometer Fahrtstrecke voneinander trennt, die andererseits aufs Engste miteinander verbunden sind. Durch
die Gemeinschaft. Also dieses Gemeinschaftsgefühl.
Gemeinschaftsgedanken.
Einer für alle, alle für einen.
Genossenschaften und Kollektive. Schwarz, rot oder doch ganz anders?
Fragt man auf der Straße oder im Freundeskreis, was der Unterschied zwischen Genossenschaften und Kollektiven sei, fallen den meisten politische Richtungen ein. Während das Kollektiv, auch mit Hinweis auf Betriebsformen in der ehemaligen DDR, eher linksideologisch verortet wird, vermutet man bei der Genossenschaft einen wertorientierten bürgerlichen Kontext. Beides ist ebenso richtig wie falsch. Denn zunächst einmal unterscheiden sich Kollektive und Genossenschaften schlicht und einfach in ihrer Rechtsform, sagt Ulrich Lindner.
Also ich fange vielleicht mal mit dem Kollektiv an. Also ein Kollektiv ist ein rechtlich undefinierter Begriff. Das ist ein erstmal lockerer Zusammenschluss von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich damit irgendwie zusammenschließen. Aber auf welche Art und Weise und auf welcher Grundlage sich die zusammenschließen, das ist erstmal überhaupt nicht erklärt.
Ulrich Lindner ist Dozent und Berater an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning und Fachmann für juristische Formen unterschiedlichster Zusammenschlüsse.
Eine Genossenschaft ist erstmal von der Systematik her eine Kapitalgesellschaft, also im Grunde wie eine GmbH und eine AG auch. Und das bedeutet, dass eine Genossenschaft mit ihrem Eigenkapital haftet, das heißt, es ist keine natürliche Person, sondern eine juristische Person und diese juristische Person ist die, die im Prinzip alle Verträge abschließt.
So kurz, so einfach, aber ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht.
Das Kollektiv oder wie sehr färbt die Verpackung auf den Inhalt ab?
Für mich bedeutet, Teil eines Kollektivs zu sein, dass wir uns alle mit dem Projekt identifizieren und hierarchische Strukturen versuchen abzubauen. Wir haben alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten dementsprechend aber auch. Und das ist schon so ein bisschen ein Hintergedanke mit einer anderen Art von Arbeiten.
Felix Hohmann steht nicht nur inhaltlich hinter dem Kollektivgedanken, also einer basisdemokratischen Form der Zusammenarbeit. Er hat auch von Anfang an beim Kneipenkollektiv Arsch und Friedrich in der Nürnberger Südstadt mit angepackt. Ich möchte wissen, haben Kollektive eine politische Ausrichtung? Oder andersherum, nennt man sich ganz bewusst Kollektiv, weil man schon damit Farbe bekennen will?
Grundsätzlich können auch rechte Gruppierungen sich so nennen und grundsätzlich sagen, ja, wir arbeiten kollektivistisch. Aber die Grundgedanken kommen schon eher aus dem linken Spektrum, einfach generell sehr politischer Aufstand. Wir wollen eine andere Art von Zusammenleben. Und also dadurch, dass ein Kollektiv meiner Meinung nach offen für jede Person, unabhängig von Herkunft, Religion, Job etc., offen sein sollte, würde ich es auf jeden Fall eher in die linke Richtung verordnen.
Also auf ins Arsch und Friedrich in der unteren Baustraße. So könnte es klingen, aber momentan ist die Kneipe Corona-bedingt geschlossen, denn sie ist eine reine Schankwirtschaft. Auf die Genehmigung, außen bestuhlen zu dürfen, wartet man noch. Nun versucht sich das Kollektiv unter anderem mit externen Veranstaltungen über Wasser zu halten. Wie lange geht das noch?
Jetzt mit den geplanten Außenveranstaltungen, die wir machen können, würde ich sagen bis September.
Aber wieso steht drunter XS?
Weil das die andere, da steht ein Land vorher.
Deshalb sortieren Anna Richards und Felix Hohmann jetzt T-Shirts mit dem Kneipenlogo drauf, die das Kollektiv verkaufen will, um wenigstens die Miete für einen weiteren Monat reinzubekommen.
Ich bin Sozialpädagogin, fange jetzt auch tatsächlich bald einen neuen Job an. Ja, habe so über meine Studienzeit quasi die Kneipe kennen und lieben gelernt und bin dann auch hier hängen geblieben am Ende.
Auch Felix ist Sozialpädagoge, genau wie das ehemalige Duo Matze und Matze, das die Kneipe 2012 eröffnete. damals noch nicht als Kollektiv.
Und nach 3-4 Jahren haben dann einer der Matzes, der noch dabei war, gesagt, okay, ihm wird das zu viel von Verantwortung, wir wollen ein Kollektiv draus machen und wollen diesen Kollektivgedanken aufgreifen und haben dann mit damals, glaube ich, 7 Leuten beschlossen, okay, wir greifen das jetzt an und werden ein Kollektiv und tun die Verantwortung und auch die Pflichten und alles drumherum aufs ganze Kollektiv übertragen.
Also ganz früher hätte man schon sagen können, das ist eine klassische Studi-Kneipe, waren viele Sotspad-Studis halt eben da. Das hat sich aber gewandelt und mittlerweile kommt wirklich jeder hierher. Es ist schön bunt gemischt eigentlich und das schätzen wir mittlerweile sehr, weil wir halt nicht auf eine Zielgruppe so festgefahren sind, sondern weil es eben schön ist, dass viele Leute eben ihren Weg hierhin finden.
Das hängt vielleicht auch mit den Preisen zusammen, die ganz bewusst auf einem niedrigen Level gehalten werden. Allerdings...
Wir führen so alle 2 Jahre ungefähr eine Preisdiskussion, weil wir versuchen, so billig wie möglich zu sein, was sehr ideologisch ist, können aber in dem System, wie es ist, leider so nicht überleben, weil alles um uns herum teurer wird, die Miete wird teurer, die Getränke werden teurer und so weiter und so fort.
Ja, dann wird es halt eben relativ schnell klar, dass man nur mit einem ideologischen Gedanken halt da halt wirtschaftlich nicht überleben kann. Ja, aber wir bemühen uns und wir arbeiten dran und 2,80 sind auch noch okay.
Und unsere Erfahrung war, oder bei meinen Schichten war es eher, dass wir dafür belächelt wurden, so, oha, jetzt habt ihr mal für 20 Cent erhöht. Wow.
Und falls es doch mal nicht reicht, gibt es immer noch das fliegende Bier. Eine Idee, die das Arsch und Friedrich von einem Hamburger Kneipenkollektiv übernommen hat. Der Gast bestellt ein Bier, zahlt aber für 2. Und das Gespendete hängt in Form eines Magneten an der Tafel hinter der Bar.
Und jemand, der halt jetzt, weiß ich nicht, es ist Ende vom Monat oder ich wollte nur auf 2 bleiben, deswegen habe ich nur 5 € dabei, gerade ist der Abend schön, ich würde jetzt gerne noch ein 3. trinken. Für solche Situationen ist das gedacht und der bekommt sein Bier und muss das nicht zahlen.
Offenbar teilen auch die Gäste den Kollektivgedanken. Allerdings, das lehrt die Geschichte, ist schon so manch solidarischer Gedanke in Freibier ertrunken.
Die Befürchtung hatten wir auch, dass es eben mehr Nehmer gibt als Geber. Und die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es tatsächlich mehr Geber gibt.
Anna und Felix sind überzeugt, dass sich der Kollektivgedanke nicht nur im unmittelbaren Umfeld der Kneipe verstärkt, sondern allgemein wieder zunimmt.
Wir merken das jetzt auch, vor allem in den letzten 2 Jahren, dass da schon auch mehr Anfragen kommen. Deswegen glaube ich schon, dass das wieder mehr Thema ist oder wieder mehr Thema wird. Das hat sich bei uns jetzt auch letztes Jahr in der Kollektivmesse gezeigt, die wir ja veranstaltet haben, dass es so super viele Kollektive gibt in Deutschland, von denen man das gar nicht weiß oder die man gar nicht kannte.
Gerade die Kollektivmesse hat für mich ganz klar den politischen Auftrag, dass eben rauszutragen, dass es nicht nur den Weg gibt, 40 Stunden Arbeit in der Woche, wo ich ableisten muss und dann habe ich mein Brot und kann in mein Leben zurückgehen, sondern dass es halt auch Gemeinschaftsgedanken gibt, dass es Nachhaltigkeitsgedanken gibt etc. Und da ist für mich schon ganz klar eine politische Agenda dahinter.
Die erste Kollektivmesse fand im März 2019 statt. Für einen Tag kamen rund 30 verschiedene Kollektive aus ganz Deutschland im Nürnberger Z-Bau zusammen, um sich vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und anschließend gemeinsam zu feiern. Für diesen Herbst war die 2. Messe geplant.
Ja, die müssten wir leider absagen, was besonders schade ist, weil wir so eine große Resonanz hatten und deutlich größer werden wollten. Aber wir planen, irgendwann wird es eine Zeit nach Corona geben und dann wird es auch wieder eine Kollektivmesse geben, weil da auf jeden Fall Bedarf da ist.
Die Mühle am Bach oder erst viele Körner ergeben ein Brot.
Rund 130 Kilometer nordöstlich von Nürnberg im oberfränkischen Landkreis Kronach liegt Weißenbrunn. Zum Ortsteil Schlottermühle, benannt nach der dortigen Müllerei, führt eine schmale Straße, die parallel zum Mühlbach verläuft. Hier sind wir mit dem Müllermeister Siegfried Ebert verabredet.
Das ist noch der Original Schlottermühlbach. Und über dem Bach ist auch früher die Mühle angetrieben worden. Da hat es noch Wasser gegeben. Also der war schon mal bis hier rauf. Bis hier. Familienbetrieb sind 17 Generationen. Das ist eben 1600 noch was da drum. Da war es dann Familie. Und vorher war es eben ein anderer Besitzer.
Die Schlottermühle liegt malerisch in einem Tal am Fuße des Frankenwaldes. Man stellt sich unwillkürlich vor, wie die Bauern der Umgebung mit Wagen voller Getreide frühmorgens hierher kommen, um von Müllermeister Ebert das Korn zum Mehl vermahlen zu lassen aber...
Das ist die Lohnmüllerei, nennt sich das, hat es früher gegeben. Gibt es jetzt teilweise auch noch. Also da haben die Bauern ihr Getreide abgeliefert, es ist gemahlen worden. Und in der Zwischenzeit waren die im Wirtshaus gesessen und haben dann abends wieder ihr Mehl und ihr Gleie dann wieder mitgenommen.
Das Wirtshaus, das früher zur Mühle gehörte, ist Vergangenheit. Und der Bach treibt die Mühle schon lange nicht mehr an. Und wer im Inneren der Mühle ein munteres Klipp-Klapp erwartet hat, wird endgültig in die reale Gegenwart geschleudert.
Die Mühle ist schön zum Erklären, wenn was läuft, ist es aber schwierig wegen der Lautstärke.
Und heiß ist es außerdem. Aber wir sind ja auch nicht hier, um eine Mühlenführung zu erleben, sondern weil die Schlottermühle erstens eine der ersten Biomühlen in Bayern war.
Eine Biomühle ist eigentlich nichts anderes wie eine konventionelle Mühle, nur wie wir umgestellt haben dann, habe ich gesagt, alles, was hier rein und raus fährt, ist nur noch ökologisch.
Zweitens, weil sie fast ausschließlich für die Genossenschaft Ökofranken arbeitet, die rund 50 Kilometer westlich in Itzgrund, Landkreis Coburg, ansässig ist.
Also die Landwirte, die hier in der Umgebung auch sind, die liefern ihr Getreide zu uns her. Wir bereiten das auf, wird gelagert und wird dann nach Vorgabe speziell für den Kunden für Ökofranken gemahlen.
Das klingt nach heiler Welt und sonniger Ökoromantik. Die Realität hat aber durchaus auch Schattenseiten, sagt Ebert. Und ohne die Genossenschaft im Rücken sehe es gleich noch düsterer aus.
Wir waren ja bis vor 3-4 Jahren eine von 3 echten Biomühlen in Bayern. Das waren alles kleinere Betriebe wie ich selbst. Mittlerweile stürzt sich fast jede Mühle in das Biogeschäft rein, weil sie meinen, man kann da noch was mit verdienen. Wird auch ein bisschen vom Staat gefördert, weil der Bioanteil soll ja nach oben gehen und da möchte jeder von diesem Kuchen was haben. Und ich habe das Gefühl zurzeit, ich stehe zwischen 2 großen Walzen und werde zerrieben.
Die Genossenschaften oder Bund ist auch eine Farbe.
Mitte des 19. Jahrhunderts gründete Hermann Schulze-Delitzsch einen genossenschaftlich organisierten Spar- und Konsumverein. Etwa zur gleichen Zeit schuf der Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen ein genossenschaftliches Modell für die Unterstützung mittelloser Landwirte. Beide zusammen gelten in Deutschland als die Väter der bald darauf einsetzenden Genossenschaftsbewegung. Ende 2019 versammelte allein der Bayerische Genossenschaftsverband GVB 1212 genossenschaftlich organisierte Betriebe unter seinem Dach. Alle ähneln sich in ihrer Grundstruktur. Ihre Ausrichtungen sind dafür umso vielfältiger. Es gibt
Kreditgenossenschaften, Erzeugergenossenschaften, Produktionsgenossenschaften, Beschaffungsgenossenschaften, Nutzungsgenossenschaften.
Sowie die unterschiedlichsten Mischformen daraus. Ökofranken wurde 1991 als Waren- und Dienstleistungsgenossenschaft gegründet. Andreas Kleist war von Anfang an dabei und ist heute offiziell ihr Vermarktungsleiter. Inoffiziell tatsächlich so etwas wie das Herz der Genossenschaft.
Ich bin der, der die täglichen Geschäfte abwickelt, Verhandlungen führt und auch die Buchhaltung überwacht und die ganze Genossenschaft versucht, in ihrer Entwicklung vorwärts zu bringen. Ich bin der, der die Arbeit macht. Für mich war klar, dass die Gesellschaft so nicht weiter sich fortentwickeln kann, ohne dass sie ökologischer wird, ohne dass sie der Natur mehr angepasst arbeitet. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen den ökologischen Landbau weiterentwickeln, wir wollen ihn weiter verbreiten, damit eine Gesellschaft entsteht, die mit sich besser im Einklang lebt und nachhaltiger sich entwickeln kann.
Vor 30 Jahren führte Bio noch ein Nischendasein. Ausgerechnet auf diesem Segment eine Landwirtschaftsgenossenschaft zu gründen, war nicht einfach.
Naja, ich bin ja am Anfang als Geschäftsführer von einem Betrieb zum anderen gegangen und habe gesagt, er soll ökologisch wirtschaften, also irgendwie ökologische Produkte mit reinnehmen. Und überall bin ich an sich belächelt worden und es wird nie was und das ist viel zu wenig und das interessiert keinen und das ist eh doppelt so teuer, das wird ja nie jemand kaufen. Und dann haben wir eben kleinere Betriebe, wie jetzt zum Beispiel die Schlottermühle, gefunden, die dann gesagt haben, sie machen mit uns mit. Und über den Weg sind wir dann gewachsen. Und dann hat sich halt herausgestellt über die vielen Jahre, dass wir damals recht gehabt haben und dass es immer mehr geworden ist.
320 biologisch wirtschaftende Agrarbetriebe profitieren mittlerweile von ihrer Mitgliedschaft bei Ökofranken, das seinerzeit übrigens ganz bewusst nicht als GmbH oder AG, sondern als Genossenschaft angelegt wurde.
Und zwar war der Leitspruch einer für alle, alle für einen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, das wollte man auch wirklich symbolisieren über die Genossenschaftsgründung.
Genossenschaften, sagt Kleist, seien eigentlich weder links noch rechts. Stattdessen solidargemeinschaftlichen, regionalen und bodenständigen Prinzipien verbunden, was schon in der Rechtsform so angelegt sei. Dies gelte sogar für den Bankensektor.
Und aus diesem Grunde haben die Genossenschaften an diesem riesigen weltweiten Monopoly nicht teilgenommen, sondern sie haben das klassische Bankgeschäft betrieben, für das sie eigentlich viele Jahre belächelt worden sind, weil die anderen alle ganz groß hinaus wollten. Und im Endeffekt hat sich erwiesen, dass dieses klassische Bankgeschäft vor Ort eigentlich das tragfähigste ist, weil es das sinnvollste ist, weil es das ist, was der allgemeinen Wirtschaft vor Ort nutzt. Und deswegen sind sie da am besten rausgekommen aus der ganzen Sache. Und plötzlich waren die Raiffeisenbanken eigentlich die, auf deren Geschäftsmodell man geschaut hat. Und die anderen, hat man gesagt, das war ein Irrtum.
Exkurs. Auch ein Dorfladen ist ein Markt.
Ein Abstecher nach Wettringen im Landkreis Ansbach, gleich an der Grenze zu Baden-Württemberg.
Miteinander geht es besser, mit dem Konsum geht's uns gut. Miteinander.
Einen Konsum, also einen Dorfladen, gab es in Wettringen lange Zeit nicht mehr. Damit steht die Tausendseelengemeinde nicht allein da. Überall, nicht nur in Bayern, verschwanden die dörflichen Einkaufsmöglichkeiten Zug um Zug. Für die großen Ketten wie Edeka oder Rewe, die als Konsumgenossenschaften ursprünglich auch einmal dem Genossenschaftsgedanken anhingen, scheinen die kleinen ländlichen Filialen nicht mehr profitabel genug zu sein. Die Alternative sind klotzige Einkaufszentren mit gigantischen Parkplätzen irgendwo in der Pampa. Wer auf dem Dorf lebt und einkaufen möchte, muss fahren. Wer das nicht kann, hat Pech. In Wettringen wollte man sich damit nicht abfinden, erzählt Bürgermeister Matthias Rössler.
Ja, wir hatten eine kleine Initiative von ein paar Bürgern, die sich gewünscht haben, dass wir wieder eine Vorortversorgung hier im Ort haben. Und aus dem Ganzen ist die Idee entstanden, einen Dorfladen wieder zu initiieren. Also am Anfang war dieser Gedanke, dass das sogar von dieser Initiative zum Teil ehrenamtlich betrieben wird. Das heißt, dass sich hier die Einwohner selber engagieren und dort eben entsprechende Zeiten abdecken. Und da hat sich dann im Laufe der Gespräche einfach herausgestellt, dass man das ehrenamtlich gar nicht stemmen kann und dass es ja nicht möglich ist, den Laden mit seinen Öffnungszeiten von 6.30 Uhr bis 18 Uhr im Ehrenamt zu betreiben.
Aufgegeben haben die Wettringer trotzdem nicht.
Wir hatten in der Kommune ein altes Stallgebäude mit angrenzender Wiesenfläche direkt an unserem Marktplatz, das wir mit Hilfe des Amtes und mit entsprechenden Zuschüssen umgebaut haben und dann für diesen Dorfladen ein passendes Betreibermodell gesucht haben.
Die Gemeinde wurde fündig. Der Dorfladen mit Café, Kinderspielplatz, Behinderten-WC und Ladesäule für Elektrofahrzeuge wurde 2016 eröffnet und das Gesamtmodell sieht jetzt so aus.
Der Laden selber, die Immobilie und auch die ganze Einrichtung, das Inventar gehört komplett der Gemeinde und für den Betrieb des Ladens ist eine unabhängige Genossenschaft wiederum zuständig. Das ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft aus Greglingen, die BAG, die dann den Laden betreibt mit allem Zugehörigen wie Personal und so weiter.
Okay. Also, tschüss.
Ja, danke.
Die Einheimischen, sagt Isolde Ley, die seit der Eröffnung dabei ist und kürzlich die Leitung übernommen hat, nennen ihren Dorfladen stolz den Stadtpark von Wettringen.
Ist es für jeden sehr viel wert, für alte Generationen, die Jungen. Es ist einfach wieder ein Treffpunkt in der Ortsmitte. Man kommt gerne hierher, trinkt einen Kaffee, man trifft sich, spricht, was es vorher halt hier nicht gegeben hat.
Und die Wertschätzung der Wettringer trägt den Dorfladen, auch durch schwierige Zeiten.
Also wir sind sehr zufrieden. Die Zahlen passen. Wir haben jetzt auch durch die Corona-Krise, waren wir etwas skeptisch, ob alles läuft. Aber wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer, die Lieferdienste übernommen haben, die ältere Generation dann beliefert haben und somit ist das Geschäft weitergelaufen. Ja.
Übrigens, im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Gemeinden, hat man hier nicht gegen die Gespensterabwanderung und Leerstand zu kämpfen. Wer weiß, vielleicht ist der aus Gemeinschaftssinn erwachsene Dorfladen, der Stadtpark Wettringen, auch ein Grund, weshalb das so ist.
Genossenschaften und Kollektive oder wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Aber das ist ein Pauschalpreis, schau mal für die anderen.
Kassensturz im Arsch und Friedrich.
Marie.
Felix.
Gabriel.
Ramona.
Dimi.
Anna.
Carina.
Michi.
Simon.
Und es fehlen der Julian, die Leni, die Miri,
der Peter.
Die Marlene.
Und die Marlene.
Mo.
Und der Mo.
Obwohl die Kneipe schon seit Wochen nicht mehr öffnen darf und keine Einnahmen hat, fallen Rechnungen an. Der Antrag auf Außenbestuhlung wurde nicht genehmigt. Dementsprechend verhalten ist die Stimmung in der Runde.
Ja, im Moment ist das alles einfach viel zu viel für uns irgendwie, weil geldtechnisch vorne und hinten das Ganze aber nicht passt. Und dann kommen da noch solche Rechnungen reingeflogen für Konzerte, wo wir keinen Eintritt verlangen und eigentlich einfach nur einen guten Abend organisieren wollen. Und gerade jetzt kommt es ziemlich ungelegen auf jeden Fall.
Dimi hat gerade seine Bachelorarbeit im Fach Soziale Arbeit abgegeben. Es geht um die Möglichkeiten und Grenzen von Kollektivarbeit. Nicht nur ihm stößt auf, dass wieder mal nur die Hälfte der Kollektivmitglieder zum wöchentlichen Treffen erschienen ist.
Es sind, glaube ich, seit 2 Monaten nie alle da beim Plenum, vielleicht sogar seit 3 Monaten. Und solche Sachen halt mal wieder auf den Tisch zu rufen, dass das Plenum eigentlich eine Vollversammlung von dem Kollektiv ist und wir da auch echt mal ein bisschen an uns arbeiten müssen. Ja.
Und ich finde auch, dass so manche Aufgaben liegen bleiben, also zum Beispiel der Außenbereich oder so. Mhm. Das hätte man vielleicht auch schon einen Monat früher machen können, wenn da jemand mit seinem eigenen Privatvermögen quasi so ganz allein drin steckt, wäre da wahrscheinlich ein bisschen mehr wirtschaftlicher Drive dahinter. Und wir machen das halt eigentlich als Hobby und als Freizeit. Und ich glaube, dass das so in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ein Nachteil ist, wenn man nicht ein Geld hinterherjagt.
Die Genossenschaften arbeiten ja in einem im Grunde feindlichen Wirtschaftsumfeld. Der Gedanke der Gemeinschaft, der Solidarität, der Bodenständigkeit, das gesamte Wirtschaftssystem geht eigentlich in eine andere Richtung, obwohl unsere Richtung die langfristig tragfähige, die richtige ist. Und dadurch hat man natürlich immer wieder Probleme. Also wir sind da begrenzt durch den Widerspruch zwischen Solidarität und brachialem Kapitalismus.
Fazit.
Der Genossenschaftler.
Also das menschliche, mittelständische, das ist das, was dauerhaft tragfähig ist, das, was nachhaltig ist. Das Große, was irgendwie schnell wächst, fällt auch schnell wieder zusammen.
Die Leiterin des Dorfladens.
Für mich ist es natürlich gut, ist mein Arbeitsplatz hier jetzt. Und ich komme wieder unter Leute, das ist, ja, man trifft sich, wie gesagt.
Das Kollektiv.
Also wenn es jetzt 2 Leute alleine stemmen müssten, durch diese Krise jetzt zu gehen, und wir sind jetzt hier irgendwie 15 Leute, die das auf einigen Schultern tragen können, es ist natürlich viel einfacher, das zu teilen, als wenn sich 2 Leute damit dann irgendwie in die Krise stürzen müssen.
Der Müllermeister.
Also die Genossenschaft ist gerade jetzt in dieser Zeit schon eine große Stütze, weil es ja eben die Gemeinschaft da ist.
Friedrich Schiller.
Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.